Natürlich würde Ernährungsumstellung immer irgendwas auch verändern, was spürbar ist. Aber quasi in der Tiefe gewisse Symptome, eben diese chronischen Beschwerden, würden davon relativ unberührt bleiben, so.
Herzlich willkommen bei Verstehe Ayurveda, Verstehe Dich mit mir, Ursula Feuerherd. Wann hast du das letzte Mal gespürt, jetzt ist genug? Fast jedes Ungleichgewicht beginnt ja dort, wo wir das Maß verloren haben. Zu viel, zu wenig, welche Zeit ist richtig? Es ist gar nicht so leicht, heute in unserer Überflussgesellschaft das zu beurteilen. Das richtige Maß ist auch der Inhalt dieser Folge mit Dr. Lisa Mandl, Ayurveda-Ärztin in Salzburg und zum zweiten Mal bei mir zu Gast. Wir sprechen darüber, woran du erkennen kannst, dass du schon länger über deine Grenze gehst und warum es uns so schwer fällt, rechtzeitig innezuhalten. Wir beleuchten außerdem, wie du wieder aus einer Fülle lebst, statt ständig aus deinen Reserven zu schöpfen. Wenn du lernen möchtest, wie du das rechte Maß aus dir heraus findest, dann ist diese Folge für dich. Ich freue mich, dass du jetzt und heute hier bist und wünsche dir viel Freude beim Hören. Herzlich willkommen, Lisa. Ich freue mich, dass du bei mir im Podcast bist, zum zweiten Mal.
Hallo Ursula, freut mich auch sehr.
Wir sprechen halt über ein spannendes Thema in unserer heutigen Zeit. Ich habe heute Vormittag erst einen Termin mit einer Kundin gehabt, die hat für sich eine Fragestellung. Wie schaffe ich denn die richtige Balance zwischen Pause und Aktivität? Wie komme ich denn da in das richtige Maß? Und ihr erlebt es so, dass das halt auch zunehmend schwieriger wird, weil wir so viel im Überfluss haben. Alles wird schneller. Wir haben alles. Wir haben viel Essen. Wir haben so viele Möglichkeiten. Und ich möchte halt mit dir drüber sprechen und deiner Ayurveda-Ärztinnen-Sicht auf das richtige Maß. Und ich freue mich, was du da halt mitbringst für uns.
Ja, schön. Ein ganz spannendes Thema, was du gewählt hast. Und ich würde das auch so erleben, dass das immer wichtiger wird, sich die Frage zu stellen und sich diesem Thema auch persönlich oder allgemein zu widmen.
Also aus Ayurveda-Sicht gibt es ja da auch ein Wort dafür, Matra, das rechte Maß. Was hast denn du oder was weißt denn du da aus den vedischen Schriften zu dem Thema?
Ich meine, im Ayurveda dreht es auch ja letztlich alles um das Thema Maß. Also man würde vielleicht nicht das Wort an sich so verwenden, sondern halt eher das innere Gleichgewicht oder Balance. Aber eigentlich dreht sich ja alles darum und eben, dass das sehr individuell ist, das finde ich eben so wichtig. Und das ist oft so diese Diskrepanz, die ich erlebe in der heutigen Zeit, wo wir ja auch im guten Sinne so viel Angebote kriegen, um uns ja auch zu unterstützen in verschiedensten Lebensbereichen und eben auch, was die Gesundheit angeht. Aber da eben rauszufinden, was ist das individuell richtige und vielleicht auch richtige Maß für mich. Ich glaube, das ist die hohe Kunst, wo im Ayurveda, das finde ich auch so schön, letztlich, wenn man sich diesem Weg auch tiefer zuwendet, eigentlich dann auch wirklich wie so ein eigenes Gespür oder Körperweisheit, Intelligenz entsteht, dass man das auch viel klarer und schneller rausfiltern kann aus all den Dingen, die uns halt so begegnen, was für mich stimmig ist und richtig ist. Und auch das ist ja auch nicht immer gleich, sondern da fließt ja so viel mit ein, ob es jetzt die Jahreszeiten sind, in welcher Lebensphase man ist. Also genau, ich finde einfach so wichtig, dieses Individuelle dabei so zu betonen mit allen Blickwinkeln, wie man da drauf schauen kann. So. Genau.
Wenn du jetzt an deine Praxis denkst, wo, in welchen Lebensbereichen erlebst du am meisten, dass das richtige Maß nicht gefunden wurde und dass es deswegen zu einem Ungleichgewicht kommt oder Krankheit sogar?
Also, schwer zu sagen. Also die zwei, die mir sofort einfallen würden, ist einerseits das Thema Arbeit, Beruf. Also quasi Aktivitäten, die einfach auch stattfinden müssen, die man jetzt nicht zwingend freiwillig als Hobby wählt. So. Und das andere wäre die Ernährung. Also das wären so die zwei Bereiche, die mir jetzt am schnellsten einfallen würden, dass es da sehr oft um dieses Thema geht und wie, und eben auch zu sehen, wie schwierig. Also es ist ja, wir können ja mental da dran gehen und im Alltag ist es aber dann trotzdem schwer umzusetzen, auch wenn einem gewisse Dinge bewusst sind und man auch weiß, an welche, mal wieder gibt's ja so viele im guten Sinne ja auch, wie soll ich sagen, Empfehlungen oder was man halt so mitgeben kann, an was man sie halten kann, woran man sie orientieren kann. Und viele Menschen wissen das ja mittlerweile, weil dieses Wissen ja auch immer breiter uns zur Verfügung steht. Aber das alleine ist es ja dann nicht, was es entscheidet im Alltag, dass man das dann schafft, auch wirklich umzusetzen. Und genau, in den zwei Bereichen würde ich sagen, ist es am auffallendsten so.
Du bist ja gerade selber in einer recht intensiven Ausbildung zur Traumatherapie. Kommt das aus der Ecke, was du gerade angesprochen hast, wir wissen es vielleicht intellektuell, was uns gut täte, aber das dann umzusetzen, das ist schon einmal eine andere Nummer.
Genau, also das war auch einer der Gründe, warum ich das so für mich zusätzlich noch als Weg oder als Ausbildung gewählt habe zum Ayurveda, was ja eh schon so viel abdeckt letztlich, ist, weil ich immer wieder rausgefunden habe, dass das nur Dinge zu wissen, mental eben nicht dazu führt, dass wir es auch umsetzen können und dass oft, gibt ja unterschiedliche Gründe, aber dass oft in der Tiefe gewisse Dynamiken, Muster sind, die das dann auch verhindern, obwohl wir es wissen. Also jetzt konkret am Beispiel, wir wissen, dass es nicht gut ist, spät am Abend nur große Mengen schwer Verdauliches zu essen und trotzdem gibt es Menschen, die das wissen und einfach nicht anders umsetzen können und meistens ist das nicht wie ein Mangel an Disziplin, sondern da steckt ja auch nochmal was dahinter, da steht es ja auch für was, das zu tun, sich zu belohnen, sich zu beruhigen, wie auch immer und da einfach nochmal tiefer zu schauen, weil es auch das sonst, je nachdem, wie es einem gerade geht oder wie gerade die Lebensphase ist, einfach nicht umsetzen lässt, aber nicht, weil derjenige was falsch macht, sondern weil es halt einfach nicht geht, weil in der Tiefe da ein ganz anderes Muster zugrunde liegt. Und da trifft sie ja auch wieder Ayurveda mit dieser traumatherapeutischen Ausbildung, dass man immer versucht, an die tiefste Wurzel, an die Ursache zu gehen, um dann auch wieder Heilung oder Gleichgewicht herstellen zu können.
Super spannend. Wie würdest du da aus Ayurveda-Sicht draufschauen oder das Thema angehen und aus der traumatherapeutischen Sicht, wie geht man es da an?
Das Thema Maß?
Ja, überhaupt so darunterliegende Themen.
Ach so, wie man sich dem annähert, meinst du so? Okay. Also aus ayurvedischer Sicht würde ich sagen, dass das nichts ist, oder wo die wenigsten damit einsteigen, sondern man beginnt ja oft einfach mal am Körper, hat gewisse körperliche Beschwerden und so kommt man dann vielleicht zum Ayurveda und irgendwann entdeckt man dann, glaube ich, auch, dass so viel, ja, einfach was Tieferes sozusagen in diesen ganzen, in dieser ganzen Philosophie ja letztlich atmet und ein natürliches Interesse dann vielleicht auch mehr für sich entsteht, für den Körper, letztlich ja auch die ganzen Naturgesetze. Also wir sind ja eingebunden in was Größeres, also Mikro-, Makrokosmos und das einfach ein Interesse besteht, sich selber mehr zu verstehen und auch im größeren Ganzen, wie sind wir da eingebunden, wie können wir nicht nur im Gleichgewicht mit uns leben, sondern halt auch mit der Natur, mit den Menschen, genau, also das würde ich jetzt einmal so aus dem Ayurveda sagen und traumatherapeutisch, ich meine, der Weg, den ich da für mich gewählt habe, der ist da sicher noch einmal spezieller, sonst würde man ja viel momentan aus diesen Regulationsprinzipien rausgehen, also dass man immer versucht, immer rauszufinden, bin ich reguliert? Wenn nicht, bin ich eher quasi in einer Überreaktion oder Überreizung oder eher sogar schon in einem Erschöpfungszustand? Und wie gehe ich damit um? Da finde ich, geht's tatsächlich so wie ich das zumindest in der allgemeinen Traumatherapie erlebe, nicht so viel da immer in die Kindheit zu schauen, sondern das kommt ja sowieso auf, indem man ja, es auch diesem Thema oder sich selber zuwendet, aber da würde man jetzt sozusagen nicht versuchen, da über Fragen immer tiefer in die Kindheit einzutauchen. Genau. Und bei dem Weg, den ich wähle, geht es auch nicht darum, jetzt da die Biografie an sich hervorzuholen, sondern ja, letztlich ist es schon so eine Art, dass die Biografie sich aus dem Innen heraus wie mehr erschließt. Und dann geht es aber schon darum, in der Biografie eine gewisse Ordnung wiederherzustellen. So kann man es vielleicht sagen. Also ich merke gerade, ich möchte zu tief eintauchen, aber irgendwie so ein bisschen Einblick geben. Mhm. Als Kinder sind wir einfach oft in einer Ohnmacht sozusagen, weil wir halt einfach abhängig sind von unseren Bezugspersonen. Mhm. Und das führt halt dann, je nachdem, was wir erlebt haben, einfach auch zu gewissen Wunden, die dann auch im späteren Leben sich halt auf gewisse Art und Weise zeigen, zum Beispiel an gewissen Symptomen, so wie wir es vorher gesagt haben, zum Beispiel am Essen, dass man damit was reguliert, was aber eigentlich eine tiefere Wurzel hat. Und da geht es eben schon drum, diese biografische Situation mehr noch einmal wie eine Ordnung, ein Gleichgewicht reinzubringen, damit sich dann auch was befrieden kann und das dann auch im jetzigen Leben sich so befriedet, dass man gewisse Dinge nicht mehr tun muss, sondern eine Wahl bekommt. So kann am Abend schwer essen, aber auch muss es auch nicht. Und es ist nicht nur aus der Disziplin heraus, sondern aus einer Freiheit dann vielleicht mehr.
Mhm. Ah, schöner Blick. Du hast gerade schon in die Richtung auch gesprochen, Aktivität und Stress. Wie ist denn da die Ayurveda-Sicht drauf? Weil es gibt ja nicht, oder auch aus moderner schulmedizinischer Sicht, es ist ja nicht jeder Stress schlecht. Wir haben ja durchaus auch den positiven Stress, der uns belebt, aber auch den, der uns runterzieht. Wo ist denn da die Grenze zwischen gesundem und schädlichem Stress und wie erkennt man die?
Also auch wieder da würde ich sagen, sehr individuell. Deswegen ist es ja auch so schön, wenn man sich kennenlernen darf und aus ayurvedischer Sicht eben auch wirklich seine Konstitution kennt oder sich selber da einfach tiefer kennt, dass das was Individuelles ist. Und das finde ich eben auch in der heutigen Zeit so schwierig, weil es gibt ja wie ein Ideal, dem wir alle irgendwie nachstreben. Und wenn wir da nicht reinpassen, dann ist schon mal schwierig. Dann müssen wir uns einfach sehr anstrengen. Und dann, glaube ich, entsteht manchmal aus vielleicht auch aus einer guten Motivation heraus irgendwann dann Überforderung oder ja, dass man dann einfach zu sehr über seine Grenzen beginnt drüber zu gehen. Genau, und ich glaube, da einfach für sich so rauszufinden, wo stehe ich da, und auch da gibt's jetzt zum Beispiel bei uns Frauen zu verstehen, dass es ja auch zum Beispiel an Zyklusphasen abhängig ist, wie unser Energielevel ist, und da einfach so ein bisschen fließender mitgehen zu können, und dass es eben nicht einfacher funktionieren wird, um irgendeinem Ideal gleich zu werden oder halt einfach immer noch mehr leisten zu können, sondern dass es auch in Abstimmung ist mit dem eigenen inneren Rhythmus. Und ja, und da sehe ich halt schon, dass wir halt einfach so eine Leistungsgesellschaft sind, wo dann eigentlich aus einer Freude an einem Tun, an einem Schaffen irgendwann dann wirklich, weil es immer mehr wird und es eigentlich sich gar nicht mehr gut anfühlt, immer mehr zu tun, dann irgendwann wie so ein Funktionieren oder Getriebensein entsteht und im schlimmsten Fall dann halt auch wirklich dazu führt, dass man die Freude an was verliert, was eigentlich immer Freude gemacht hat oder für einen dann auch irgendwann gar nicht mehr Sinn macht, weil es halt nur mehr aus diesem Funktionieren rausgeht. Und dann erlebe ich halt auch oft, dass wir dann mit der, ich würde so sagen, dass wir wie jeden Tag ein gewisses Maß an Energie zur Verfügung haben und dass wir dann auch quasi mehr brauchen, als wir eigentlich zur Verfügung haben und dann auch immer wie aus unseren Reserven schöpfen müssen. Und das führt halt dann auch genau immer mehr in eine Schieflage und dann wird eigentlich aus einem Eustress, also was uns Freude macht und gut und eine gute Aktivierung ist, dann halt irgendwann wirklich zu Überforderung oder im schlimmsten Fall dann halt wirklich zu Burnout und Erschöpfung.
Du hast jetzt gerade gesagt, als ein mögliches Symptom, dass man die Freude an was verliert, was eigentlich immer freudvoll war. Was wären denn andere Anzeichen, die ein Hinweis sind, oh, da ist aber der Stresslevel jetzt vielleicht doch zu hoch?
Also körperlich, da würde ich auch wieder sagen, ganz individuell, wie jemand reagiert. Manche reagieren dann schnell auch über den Körper. Das wäre jetzt ganz klassisch aus dem Ayurveda die Vata-Symptome, dass man vielleicht merkt, man ist angespannter, gereizter, man schläft nicht mehr so gut, man ist nicht mehr so belastbar, vielleicht auch das Immunsystem, dass man merkt, okay, man schnappt immer schneller was auf, alle Art von Verdauungsbeschwerden. Also das wäre jetzt auf der körperlichen Ebene, eben auf der psychischen Ebene, dass man halt einfach dann viel auch Sorgen macht, ängstlich oder auch halt gereizter, genervter wird. Was auch für mich so ein ganz klares Zeichen ist, wenn Menschen mir erzählen, dass sie es auch nicht mehr erholen. Also dass dann zum Beispiel am Wochenende, wo sie sonst am Montag wieder ganz erfrischt in die Arbeitswoche gehen, es auch überhaupt nicht mehr erholen und dann im Extremfall dann auch ein Urlaub nicht mehr ausreicht, um sich zu erholen, sondern man einfach schon so in einem niedrigen Bereich oder vielleicht sogar Minusbereich drin ist, dass das alles nicht mehr ausreicht, um halt wieder in seine normale Kraft oder ins Gleichgewicht auch wieder gut reinfinden zu können.
Was denkst du, was ist der Grund, warum uns das dann so schwer fällt, das zu erkennen, dieses Muster, und wenn sich dann eigentlich immer mehr akkumuliert und es geht uns schlechter, was fällt uns da schwer, irgendwo die Handbremse zu ziehen?
Ich glaube, da sind wir wieder da, wo wir vorher gesprochen haben, dass es halt auch Gründe gibt, warum, einerseits glaube ich, ist das wirklich aus unserer Gesellschaft, dass wir so erzogen sind, wie wichtig Leistung ist und dass es dann auch ganz schwierig ist, sich einzugestehen, wenn das einmal nicht möglich ist, so viel zu leisten, wie von einem vielleicht erwartet wird oder von einem selber ja dann auch irgendwann erwartet wird. Und dann glaube ich, sind das einfach auch Prägungen, die wir halt durch unsere Eltern, durch unsere Erziehung dann einfach auch so mitkriegen. Und für manche hängt da ja so viel mehr dran. Da ist ja Arbeit oder die Anerkennung, die man dadurch kriegt, wirklich so was Wesentliches, um jetzt zum Beispiel jetzt ganz überspitzt gesagt, seinen Wert, seinen Sinn darin zu finden. Und wenn man dann merkt, okay, das funktioniert nicht mehr so, dann ist das natürlich nicht so eine einfache Entscheidung, dann zu sagen, okay, dann mach auch mal weniger oder nehme auch mal raus, weil da so viel mehr dranhängt, als nur, ob Arbeit erledigt ist oder halt nicht erledigt oder weniger erledigt ist.
Das heißt, diese Überaktivität oder das, was wir uns da draus holen, das ist ja was ganz Essentielles, wo wir quasi, wo man gelernt haben kann, das ist was Nährendes aus meiner Biografie heraus, oder?
Ja, dass wir, also ich glaube, das kennen ja viele, dass wenn man in der Schule gut war und war so toll und dass man halt einfach Anerkennung, Liebe, Zuwendung kriegt, indem wir halt leisten und tun. Ich glaube, das sind wir alle auf eine Art und Weise mehr oder weniger in diese Richtung geprägt. Und für manche ist das wirklich dann was ganz Essentielles oder Existenzielles, dass da so viel dranhängt. Und manche sind da vielleicht ja nicht so stark geprägt, dass das dann auch möglich ist, sich den Lebenssinn oder eine gewisse Zufriedenheit auch außerhalb von dem Leisten und Tun holen zu können.
Es ist ja bei uns halt also, dass die Pitta-Typen, die sind ja die hoch angesehenen, die Leistungstypen, die immer powern. Und es gibt ja auch ganz viele, die sind wirkliche Arbeitsjunkies. Wie kann man denn für sich unterscheiden, hey, mache ich das jetzt nur aus der Freude heraus oder ist das schon wie eine Art Sucht und ich kann eigentlich gar nicht mehr anders?
Ich glaube auch, was du jetzt gesagt hast, ist auch immer wieder die Frage zu stellen, habe auch noch eine Wahl? Also und gerade bei den wirklich starken Pitta-Typen fällt es mir immer wieder auf, dass die dann auch, ich meine, die, glaube auch, die für dieses grundsätzlich nicht so einfach, wirklich einmal zur Ruhe zu kommen und einmal wie so innezuhalten oder langsamer zu sein. Aber wenn man dann auch irgendwann gar keine Wahl mehr hat, so dass man wirklich merkt, selbst im Urlaub am Wochenende, wo es jetzt eigentlich keinen Druck gibt, besonders schnell zu sein oder besonders effektiv zu sein, dass es dann gar nicht mehr möglich ist, einfach einmal, sag auch jetzt, am Strand zu sitzen und das Meer zu beobachten und einfach was Schönes sich aus diesem Muße tun oder nichts tun rausholen zu können, sondern man merkt, es geht gar nicht mehr. Also man ist einfach in so einer Dauerschleife drinnen, dass man, selbst wenn man will, gar nicht mehr wirklich aussteigen kann. Also das wäre für mich was, wo das ganz klar merkbar ist. Und oft eben auch, wenn man jetzt wieder so das Traumatherapeutisch reinbringt, ist es ja auch wie eine Flucht von uns selber, also dass wir ja auch manchmal eher in diesem Innehalten oder langsamer werden, mit was in Kontakt kommen, was dann auch unangenehm sein kann, weil wenn wir uns ständig beschäftigt halten, dann stellen sich auch gewisse Fragen gar nicht so. Und dass wir dann vielleicht auch was mit was in Kontakt kommen, wo es dann einfach schwierig ist und dann bleibt man lieber im Tun und Machen, weil man dann damit sich gar nicht konfrontieren muss.
Ja, wenn du jetzt, also bei den Zuhörerinnen, da sind ja viele dabei, die selbstständig sind, wenn du jetzt so mal jemanden vor dir sitzen hättest als Patientin, wo du merkst, oh, die müsste mal dringend ein bisschen ruhiger machen, was würdest du da sagen oder empfehlen?
Also ich denke, was wahrscheinlich ein zu großer Schritt ist, dass man es auch dann wirklich einmal rausnimmt. Also in seltenen Fällen empfehle ich das dann auch, wenn ich auch wirklich merke, okay, das ist jetzt auch wirklich aus gesundheitlichen Gründen wichtig. Aber sonst, glaube ich, können auch diese kleinen Schritte, dass man einfach auch einmal versucht, das Tempo zu reduzieren oder bewusst auch Pausen einzuplanen. Es ist ja auch auf Tisch so verboten, dass man untertags einfach mal eine kurze Pause macht und mit solchen Dingen mal beginnt und dann halt auch ehrlich mit sich ist, was geht es überhaupt und wenn auch immer langsamer mach oder Pause mach, wie ist es für mich, was passiert da in mir, ist es dann auch was auch wieder als Ressource nehmen kann, also im Sinne von, dass auch mir näher kommt, dass auch wieder spür, was auch brauche. Oder ist es eigentlich nur schwierig, weil halt dann so viel Unruhe oder Gedanken oder eben dieses Unwohlsein vielleicht auch entsteht?
Wie geht's dann weiter, wenn man jetzt wirklich merkt, für mich ist es so schwierig, ich will gar keine Pausen machen, ich fühle mich schlecht dabei?
Also wenn das nicht gehen würde, also wenn man merkt, okay, es geht einfach gar nicht, langsamer oder Pausen zu machen, ja, dann kann man natürlich auch, also letztlich durch gewisse, ist ja auch wieder bei der Meditation, manche können stille Meditation, Atemmeditation geht gar nicht und dann wird man halt zum Beispiel mit Entspannungsmusik, dass man es auch halt Hilfsmittel holt, um überhaupt wieder Referenz zu kriegen oder wie so eine Brücke zu bauen, wie das sein kann, wenn eben das Nervensystem sozusagen wieder ein bisschen runterfährt. Und da finde ich, sind dann auch Hilfsmittel gut oder dass man sagt, im Yoga danach, also wenn auch diese ganzen Asanas macht, dann bin auch beschäftigt auf eine Art und Weise, aber komm mir dabei auch näher, fühle mich danach vielleicht wieder zentrierter, wohler, dass man dann auch so Möglichkeiten nutzt in dem Wissen, dass es halt wirklich eine Brücke ist, die man baut, dass es dann auch wieder ohne Hilfsmittel möglich ist, aber auch das zu nutzen, und da gibt's ja eh so viel, ob es jetzt eben Meditationstechniken sind, wo man dann, weiß auch nicht, mit Mantren, mit Musik, mit Yoga, genau, so dass der Geist
auf kleinere Schritte zurückgreift.
Genau, dass der Geist sinnvoll beschäftigt ist, sozusagen.
Ja, okay. Nervensystem und Trauma, das ist ja, ich habe es gerade schon angesprochen, du machst gerade eine Ausbildung bei Maria Sanchez. Was hat dich denn selber da angezogen und was ergänzt sich da? Du hast das vorher auch kurz erwähnt, wie du das mit dem Ayurveda dann zusammenbringst. Warum war das für dich jetzt spannend, das noch dazu zu nehmen und zu lernen?
Also bei mir in der Praxis wirklich viele chronische Erkrankungen sind und auch irgendwann gemerkt habe, das war am Anfang, wie ich begonnen habe mit Ayurveda, gar nicht so stark, dass dann diese herkömmlichen Empfehlungen, die ja sonst immer sehr gut wirken und ja auch so Freude macht zu sehen, da verändert sich was, den Menschen geht's besser, die können diese Dinge für sich dann auch im Alltag umsetzen, anwenden, dass auch dann irgendwann gemerkt habe, komisch, das funktioniert gar nicht so, wie ich denken würde, dass es eigentlich Unterstützung bringen müsste.
So Tagesroutinen oder Ernährungsempfehlungen oder wovon sprichst du da jetzt, was die Menschen heute nicht mehr so umsetzen können teilweise?
Genau, alles. Also dass dann, also letztlich natürlich würde Ernährungsumstellung immer irgendwas auch verändern, was spürbar ist. Aber quasi in der Tiefe gewisse Symptome, eben diese chronischen Beschwerden, würden davon unberührt oder sagen wir relativ unberührt bleiben. So genau, also natürlich merken die gewisse Vorteile oder Dinge, die so halt dann Verbesserungen durch das, aber sagen wir, dieses chronische Symptom, was auch immer das dann ist, würde sich viel zu wenig dadurch verändern, ob es jetzt eben Ernährung, Lebensstil ist, gewisse Kräuter, kann ja alles sein, therapeutische Anwendungen im Ayurveda, wo ich dann einfach merke, irgendwie greift es nicht. Also wenn das Gegenüber das auch wirklich umsetzt, wo ich merke, es gibt es gar nicht, das ist einfach zu wenig Veränderung für das, was man an Impulsen reingibt. Und da war dann für mich auch klar, okay, da muss irgendwie in der Tiefe noch einmal was anders sein, also quasi die Wurzel, die Ursache noch einmal tiefer legen, dass mit den Maßnahmen, die man bis jetzt gesetzt hat, da einfach noch nicht ausreichend drankommt. Und da bin ich halt dann schnell bei der Psyche gelandet und halt bei der Psyche sind wir halt einfach am stärksten geprägt mit dem, was wir halt so in den ersten Lebensjahren erleben. Und aus dem heraus, ja, kommen oft so starke Prägungen, die wir dann zwar im Alltag merken oder halt auch im Extremfall sich über gewisse Symptome zeigen, eben über chronische Symptome, aber uns gar nicht mehr bewusst ist, was da eigentlich passiert, woher das kommt und warum wir Dinge so auf eine gewisse Art und Weise tun, auch wenn es dann vielleicht gar nicht nur förderlich für uns ist.
Kann das auch ein Grund sein, warum wir das Gefühl für das richtige Maß verlieren?
Ja, das würde ich auf jeden Fall auch sagen, ja.
Und diese innere Sicherheit oder eine Fähigkeit zu sagen, jetzt ist es aber genug, was braucht es denn dafür?
Ja, auch da glaube ich, dass es viel dieses innere Gespür auch wieder für sich braucht. Und manche Menschen spüren das ja auch, würde ich sagen. Also ich glaube, das ist vielleicht ja auch deine Erfahrung, aber je näher man es auch da wieder kommt, desto mehr spürt man ja auch, was ist gut, was ist das richtige Maß, wo ist vielleicht jetzt zu viel, wo braucht es Pausen. Aber das dann auch umzusetzen, das ist für manche, und da würde ich wieder sagen, kommt diese Prägung so stark mit rein, dass wir zwar merken, okay, jetzt braucht es ein Nein, ein Stopp, was auch immer, und es ist uns dann aber nicht möglich, das umzusetzen, weil es halt Dynamiken, Muster in uns gibt, die das gar nicht zulassen, wo das vielleicht total verboten ist, um den anderen nicht zu verletzen oder was auch immer für Gründe dahinter stehen, warum man dann ein Nein gar nicht äußern kann oder sich rausnehmen kann oder mal Pause zugestehen kann. Und wenn diese Prägungen eben so stark sind, dann kommt man da jetzt nur mental nicht raus, sozusagen, indem man sich das einfach nur vornimmt. So.
Also rein intellektuell ist zu wenig.
Ich glaube auch ein erster Schritt, aber dann halt manchmal auch die Erkenntnis oder auch die Frustration, mir ist es bewusst, ich kann es aber nicht anders und dann zu sehen, okay, da ist jetzt nicht was man falsch macht, sondern da ist einfach die Ursache, die Wurzel nochmal tiefer, warum es dann einfach auch nicht möglich ist, obwohl man eigentlich das will und auch spürt, dass es wichtig wäre. So.
Und wenn jetzt jemand spürt, mir fällt es super schwer, das richtige Maß zu halten, ich merke, ich bin immer wieder in zu viel an Arbeit oder Aktivität oder am Ja sagen, was ich alles zusage im Leben, an anderen helfen oder so weiter. Was wäre da ein erster kleiner Schritt, um da mehr Bewusstsein zu kriegen?
Also ich glaube, dieses mit sich ehrlich sein, ich finde, das ist so was ganz Schwieriges, aber das wäre für mich so ein ganz wichtiger Schritt. Und ehrlich gar nicht im Sinne von das zu werten, sondern einfach nur mal mit einer gewissen Offenheit oder Interesse hinzuschauen und mitzukriegen. Schau, da habe ich auch Entscheidungen getroffen, die waren ja gar nicht gut für mich. Und irgendwie hat es vielleicht auch eine Stimme in mir gegeben, die mir das eh schon irgendwie versucht hat zu sagen. Und ich konnte einfach nicht Nein sagen oder ich konnte nicht anders entscheiden. Also da einfach wie ehrlicher hinzuschauen. Oft am Anfang, so lerne ich das eben auch in meiner Ausbildung, in der Rückschau. Yeah. Also, dass man eher quasi im Nachhinein gewisse Situationen nochmal durchgeht und einfach mit einem ehrlichen Interesse schaut, warum konnte ich da eigentlich nicht Nein sagen? Auch war müde, es war mir zu viel, aber es ging einfach nicht und einfach wirklich zu erkunden, was war es denn? Warum konnte ich nicht einfach Stopp oder Nein sagen? Und aus dem, so wie du es eh gesagt hast, entwickelt sich dieser Bewusstseinsprozess, dass es uns einfach schneller bewusst wird und durch dieses sich mehr kennenlernen und innerlich erforschen, dann auch diese freie Wahlmöglichkeit auch ja immer mehr zur Verfügung steht. So.
Hast du da Empfehlungen, wie man diese Rückschau machen kann? Würdest du empfehlen, das regelmäßig einzuplanen oder schriftlich zu machen oder im Austausch, oder was empfiehlst du da?
Also auf jeden Fall, weil wir, glaube ich, auch einfach oft Dinge beginnen zu vergessen, und wenn es dann wieder gut läuft, deswegen, wenn man so das wie sehen kann, wie, keine Ahnung, ein Muskeltraining oder so, dass man es auch wirklich angewohnt, gewisse Dinge halt einfach regelmäßig zu tun. Da wäre eben die Rückschau sowas, dass man eben auch findet, der Abend würde es auch gut anbieten sozusagen. Manchmal, wenn man am Abend viel zu müde ist, kann man vielleicht auch am nächsten Tag in der Früh oder so den Tag noch einmal Revue passieren lassen, also den Vortag. Aber dass man es auch sowas wirklich angewöhnt und im Idealfall halt nicht als weiteres To-Do, sondern wirklich als Interesse an uns selber, weil wir uns wichtig sind und einfach auch tiefer kennenlernen möchten.
Was heißt denn für dich persönlich, im richtigen Maß zu leben?
Schon dieses tiefere Verständnis von mir selber, also im Sinne von, wer bin ich denn? Also neben all den Prägungen und was uns halt auch ausmacht, was wir wie zu uns genommen haben als Teil von uns, aber vielleicht uns in der Tiefe gar nicht mehr entspricht. Also da wirklich wieder zurückzufinden zu diesem eigenen inneren Rhythmus oder Gleichgewicht. Dann würde ich sagen, aus dem heraus auch wirklich das Leben so zu gestalten oder immer mehr auch in eine Art von Entfaltung zu gehen, die diesem inneren Rhythmus auch entspricht. Und gleichzeitig auch diese Flexibilität zu haben, also weil wir auch das Thema Nervensystem ja auch immer wieder drin gehabt haben, dass im Idealfall wir ja auch flexibler werden, wenn das Leben, weil wir können ja auch nicht alles planen, und manchmal stellt uns das Leben halt auch Dinge rein, da hätten wir den Tag vielleicht sehr entspannt eingeteilt gehabt und auf einmal sind halt so viele Dinge mehr. Also dass uns sowas dann nicht gleich aus der Mitte wie rausholt, sondern dass auch eine Flexibilität entsteht, damit auch umzugehen. Das wäre, glaube ich, auch für mich so. Also mich zu kennen, nach diesem eigenen inneren Rhythmus mehr und mehr mein Leben zu gestalten, aber auch flexibel zu sein, wenn mir das Leben halt auch andere Dinge reinstellt, dass das dann auch möglich ist, damit zu gehen. Es muss ja kein Dauerzustand sein, aber manchmal ist es halt so.
Was heißt denn das für dich im Alltag jetzt, nach deinem Rhythmus zu leben? Was hat sich denn da so verändert mit deiner Bewusstheit in der Richtung?
Ich glaube, dieses immer wieder innehalten, also das wäre auch das, was auch gern mitgeben würde. Also vielleicht muss es gar nicht innehalten sein, sondern einfach manchmal auch langsamer sein zu dürfen. Also das ist ganz stark, also weil auch so, oder bin es wahrscheinlich noch immer, sehr leistungsorientiert, und da merke ich auch, ist schon ein Unterschied, also dass es mir möglich ist, mein Tempo bewusst auch wieder zu verringern. Und auch immer wieder eben untertags reinzuspüren, wie geht's mir eigentlich gerade, wie ist mein Energielevel, habe auch Hunger, habe auch Durst. Also es hat Extremzeiten gegeben, zum Beispiel im Krankenhaus, wo man ja so gedrillt wird, dass man im Endeffekt gar nicht mehr isst und nicht mehr trinkt und also einfach nur mehr am Tun ist. Und da merke ich auch, das hat's auch total verändert. Also dass auch da einfach ein viel schnelleres und besseres Gespür auch habe und das auch untertags mitkrieg. Und nicht erst am Abend merke, heute war es wieder zu viel oder heute war eh ganz okay, sondern auch zwischendurch immer wieder mitkrieg, wie es mir eigentlich geht mit dem Tag, wie er so verläuft.
Wie lang dauert es aus deiner Erfahrung, dass man da das Ruder immer mehr in der Hand hält, wie man gerade selber durch den Tag schifft?
Wie lange dauert das? Würde ich auch wieder sagen, sehr individuell und eben, glaube ich, auch sehr abhängig von unseren Prägungen, die ja eben auch wieder so individuell sind. Aber ich glaube, wenn man da jetzt wirklich im guten Sinne ernsthaft dran ist und eben auch gewisse Dinge für sich auch regelmäßig umsetzt und übt, glaube ich auch, dass man auf jeden Fall nach, sag jetzt mal, 3-6 Monaten auf jeden Fall eine Veränderung, also ganz sicher merken kann, dass man einfach anders durch den Tag, durchs Leben geht.
Und gibt es ein paar Empfehlungen? Also wir haben es jetzt schon ein paar Mal gesagt, es ist eh individuell. Das macht den Ayurveda auch aus. Aber hast du ein paar Empfehlungen, die man allgemeingültig auf sich umlegen kann, um im rechten Maß sein Leben zu leben, den Tag zu gestalten, damit es dann einfach gut geht?
Also was ich total schön finde, ist ja auch so das, oder ein Herzstück im Ayurveda, so ein Morgenritual zu finden. Weil ich finde, wie man den Tag beginnt, das macht, also bei mir macht das einen riesen Unterschied. Und das muss ja auch gar nicht so lang sein. Also auch versteht das ja auch in der heutigen Zeit, dass man da jetzt nicht eine Stunde oder manchmal nicht einmal eine halbe Stunde oder sowas einplanen kann. Aber ich glaube, es reicht schon, wenn man 10, 15 Minuten wirklich so ganz bewusst für sich einstimmt und auch da wieder individuell. Für manche ist es Yoga, für manche ist es Meditation, für manche ist es ist auch einfach mal einen Garten setzen, mit der Natur verbinden, für manche ist es auch schöne Musik zu hören. Also quasi die Ausrichtung wäre, mit mir und meiner Mitte gut in Kontakt zu kommen, so zu spüren, wie starte ich in den heutigen Tag, vielleicht auch schon mitzukriegen, heute bin ich eigentlich gar nicht so fit, heute bin ich eher müde, und dass man dann auch versucht, den Tag in die Richtung zu gestalten, dass man sich dann nicht noch mehr einplant und nicht noch mehr aufhalst, sondern dann halt auch wirklich sagt, okay, na, heute glaube ich, muss auch eher ein bisschen schauen, dass ich das auch weniger mache oder Pausen. Dann auch untertags finde ich auch schön, wenn man es auch immer wieder abfragen kann, was zu Mittag, so wie geht's mir eigentlich, wie ist mein Energielevel, mein Stresslevel, was auch immer. Und eben am Abend, aber wie gesagt, das sind jetzt schon einige Schritte, wäre natürlich auch schön, wenn man dann wie einfach so eine Rückschau auch nochmal machen könnte, und nichts davon muss lang sein.
Ja, yeah. Das war jetzt ja, also das hat ja verschiedene Schichten. Die eine ist, wie geht's mir gerade, was sind und was ergibt sich daraus für meinen restlichen Tag? Also wie kann ich dann damit umgehen, wenn vielleicht die Energie weniger ist? Gibt es da noch eine tiefere Schicht, wie dieses Hineinhören wirkt und diese Frage in sich, wie geht's mir gerade?
Genau, gibt es auf jeden Fall. Also wenn wir jetzt auch nochmal zum Nervensystem gehen, würde auch sagen, dass es dazu führt, dass da einfach auch wieder Ausgleich stattfinden kann sozusagen. Also dass man wieder in diesen regulierten, oder man nennt das ja auch dieses Windows of Tolerance, also in diesen guten Toleranzbereich reinkommt. Sich selber wichtig zu nehmen und dieses wirkliche Zuwenden von mir selber ist jetzt nicht durch irgendein Hilfsmittel eben oder indem man zur Massage geht oder so, ist ja auch total schön, aber wirklich dieses ganz bewusste, ich wende mich mir selber zu, und das hat was ganz Nährendes oder Erfüllendes oder Stärkendes oder Ausgleichendes, was auch immer dann daraus entsteht. Letztlich glaube ich auch einfach diese gute Nähe zu uns selbst, und da würde auch sagen, haben ja die meisten Menschen irgendwann immer so Erfahrung gehabt, dass wie schön das ist, und dass das eigentlich, ich glaube auch, das ist, was uns ja am meisten trägt oder innerlich erfüllt, ist diese wirklich gute, tiefe Nähe zu uns selber, die ja unabhängig letztlich von anderen Menschen oder Umständen oder Situationen ist.
Ja, das kann man gar nicht so greifen, wenn du das so sagst, aber ich glaube, das ist was, ja, was ganz Tiefes, diese Nähe zu sich selbst, und dass man sich selber nämlich nicht nur unabhängig von äußeren Umständen, sondern auch, wie habe ich denn meinen Tag heute verbracht, und vielleicht war was dabei, wo ich nicht so zufrieden bin, und dass ich dann in der Lage bin, mich trotzdem so zu mögen und anzunehmen.
Ja. Ja, und auch selbstwirksam. Also ich finde das so schön, weil wir ja einfach, weil wir auch so ein bisschen gestartet sind im Interview, dass es auch so viele Möglichkeiten gibt, was ja dann zu diesem Übermaß führt. Und das ist aber wirklich was unabhängig ist, so. Und zu spüren, ich kann unabhängig von all diesen Hilfsmitteln oder auch schönen Dingen, die es halt im Außen gibt, in mir selber wirksam werden, so um mir was Gutes zu tun, um mich in die eigene Mitte zu bringen. Und das, glaube ich, ist so schön, das wieder zu fühlen, dass es eben unabhängig vom Außen stattfinden kann und so wirksam ist, oft viel wirksamer. Also das erlebe ich auch ganz oft, wenn Heilung ist immer so ein großes Wort, aber dass es gar nicht so die Dinge ist, die wir im Außen tun, also im Sinne von irgendwelche Therapiemaßnahmen oder Kräuter oder, also das ist natürlich auch alles wichtig, aber am zentralsten scheint mir diese Zuwendung zu sich selber. Also dass man wirklich sich selber so im guten Sinne so wichtig und ernst nimmt und so wertvoll nimmt, dass man wirklich sich ganz bewusst sich selber zuwendet. Und aus dem, finde ich, auch entsteht so eine ganz andere Kraft, letztlich ja dieser Heilungsimpuls in uns selber.
Abschließend, aus deiner Praxis heraus und deiner Erfahrung mit deinen Patientinnen, was ist denn gerade ein Thema, wo du merkst, das würde uns generell helfen als Gesellschaft oder da könnte man hinschauen und was für uns tun? Gibt es da noch was, was du den Hörern und Hörerinnen mitgeben magst?
Also spontan kommt mir jetzt wie so den Blick aufs Ganze nicht zu verlieren. Also wir haben jetzt auch viel darüber gesprochen, wie wichtig ist so dieses eigene zu finden, das eigene richtige Maß oder Gleichgewicht oder sich selber kennenzulernen und dabei aber den Blick aufs Ganze nicht zu verlieren, also im Sinne von, also im guten Sinne auch, dass wir eingebunden sind in was Größeres, also auch, dass das ja auch was Schönes, was Haltgebendes, was Verbindendes ist, aber dass es auch verbunden ist mit einer gewissen Verantwortlichkeit, die wir halt auch im Bewusstsein haben sollten, dass unsere Gedanken, unser Handeln einfach auch nicht nur für uns selber Auswirkung hat, sondern halt auch im Großen eine Auswirkung hat und das, also wirklich Verantwortung im allerbesten Sinne, weil wir, glaube ich, auch konfrontiert sind mit so vielen herausfordernden Situationen in der Welt, also dass wir uns dann eben nicht ohnmächtig fühlen, sondern dass wir wissen, mein Wirken in mir selber, aber wie sich das dann auch aufs Ganze, auf die Welt auswirkt, das verändert, was vielleicht das doch auch immer wieder herzuholen und dass das ja auch wirklich Kräfte sind, die sich potenzieren, also so im wirklich ganz schönen Sinne auch, je mehr es auch jeder Einzelne auf den Weg macht und das ins Ganze einfließen lässt, desto mehr verstärken sich ja auch diese, ich nenne es jetzt mal, guten Kräfte, die dann auch in der Welt was verändern können. So.
Ah, super schöner Gedanke. Lisa, wenn jetzt wer sagt, ich habe ein Thema und ich möchte gerne mal zu einer Ayurveda-Ärztin meines Vertrauens. Du hast ja deine Praxis in Salzburg. Magst du da noch ein paar Worte dazu sagen? Wie kann man zu dir finden und gibt es spezielle Themen, wo du spezialisiert bist drauf?
Genau, also Praxis ist direkt in Salzburg Stadt und spezialisiert bin auch, würde auch sagen, auf alle Themen, aber in den letzten Jahren hat es auch herauskristallisiert, dass halt einfach auch diese tieferen Themen, die halt dann einfach auch viel in die Psyche reingehen, dass das schon was ist, was mir sehr liegt und eben auch Freude macht, da wirklich noch einmal eine Schicht tiefer zu schauen und auf körperlicher Ebene wirklich alles, also auch habe alle möglichen eben chronische Erkrankungen, wie ich schon erwähnt habe, aber auch was ja immer mehr kommt, die ganzen verschiedensten Verdauungsthematiken, auch Autoimmunthemen, Stoffwechselthemen, also da bin ich auch wirklich eigentlich sehr breit aufgestellt, aber so auch, glaube ich, so mein, ja, das, was momentan wirklich so mein viel Interesse und meine Freude hingeht, ist auch wirklich noch einmal eine Schicht tiefer zu schauen, was steht denn noch einmal neben dem Körperlichen auf der psychischen Ebene auch dahinter, wenn gewisse Symptome sich so gar nicht gut beeinflussen lassen.
Ich verlinke dann auch natürlich die Website zu deiner Praxis und die Kontaktdaten in den Shownotes. Lisa, vielen Dank für deine Zeit und dass du uns heute Einblicke gegeben hast zum Thema das richtige Maß und wie sie da Ayurveda und Traumatherapie gut ergänzen.
Vielen, vielen Dank für deine Fragen, dein Interesse und das Interview.
Danke, dass du bis zum Schluss dran geblieben bist. Wenn dich das Thema Urnatur interessiert und wie sie deine Art zu arbeiten prägt, dann hol dir den Selbsttest und E-Book zum Vertiefen. Er zeigt dir, welche Doshas dich prägen und wo dein aktueller Zustand gerade von deiner Urnatur abweicht, also wo du gegen deine Natur arbeitest. Dabei ist auch das E-Book Die Doshas im Business verstehen und das hilft dir, das Ganze zu vertiefen. Hol dir den Test samt E-Book kostenfrei auf feuerherd.at/selbsttest. Bis zur nächsten Folge. Ich freue mich, wenn du wieder dabei bist.